Gnade und Friede sei mit euch von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Zunächst einmal wollen wir zurückkehren an den Ort, wo wir in dieser Predigtreihe über die Kreuzigung Jesu und die Ereignisse um die Kreuzigung herum und Johannes 19, Vers 30 aufschlagen. Den Vers, über den auch die vorangegangene Predigt ging. Evangelium nach Johannes, Kapitel 19, Vers 30. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Liebe Gemeinde, als Jesus am Kreuz sagte, dass es vollbracht ist, da war wirklich alles vollbracht. Und das in vielerlei Weise. Sein Leiden hatte den absoluten Höhepunkt erlebt. Kein Mensch auf der Erde konnte je mehr leiden als Jesus. Es war so vollendet und so vollbracht, dass eben auch die Qual, die Jesus litt, an einem Höhepunkt angelangt war. Es war ein Höhepunkt der Demütigung, der Folter, der Schmach, der körperlichen Zerschmetterung, der Marter. Und erinnern wir uns noch einmal daran, wie wir es auch schon in der letzten Predigt gesagt hatten. Eigentlich sah in diesem Moment alles so aus, als hätte Adam recht gehabt. Das Schicksal der Welt lag scheinbar doch in der Hand der Menschen. Sie hatten die Herrschaft über den, wie sie fanden, gefährlichen Mann namens Jesus erlangt. Alles sah danach aus, als könnten die Menschen bestimmen, wo es lang geht. Und doch wurde dieser Moment ein großer Triumph Gottes, ein großer Triumph Christi. Er hatte alles vollbracht. Der Plan Gottes, der ihm vor Augen stand, wurde vollbracht. Denn Gott hatte es ihm ins Herz gegeben, diesen Plan und damit seine Absicht auszuführen. Wir hatten das letzte Mal auch schon erwähnt. Jesus selbst hatte den Vater auf Erden verherrlicht. Wie hat er ihn verherrlicht? Ganz einfach, indem er das Werk vollendete, das der Vater ihm gegeben hatte. Erinnern wir uns an Johannes 17, Vers 4. Jawohl, die Treue Jesu zu seinem Vater überragte alles. Und genau deshalb war dieser Spott und die Qualen auch nicht das Schlimmste für Jesus. Es war nicht das Schlimmste, was er erlebte. Aufgepasst, genau hingehört. Die höchste Qual war nicht der körperliche Schmerz, sondern dass in diesem Moment dort am Kreuz der Vater ihn verlassen hatte. Vater, warum hast du mich verlassen, sagte Jesus, und die Menschen verstanden es nicht. Jesus litt vielmehr darunter, dass der Vater ihn alleine gelassen hat mit den Sünden der Menschen. Und so wurde in diesem Moment nicht irgendein Plan irgendeines Menschen vollendet, auch wenn es so aussah, sondern allein der Plan Gottes. Noch nicht einmal der mächtige Satan konnte das verhindern. Und wenn er doch dachte, dass er diesen Kampf gewinnen will, so hatte er keine Chance. Denn im Ratschluss Gottes war bereits vorher beschlossen, dass es so geschehen sollte. Erinnern wir uns an Apostelgeschichte 4, Vers 28. Wir hatten diesen Vers öfter, auch in den Bibelstunden zuvor. Es war der Ratschluss Gottes, den er festgelegt hatte und ausgeführte, indem er alle gegen Jesus vereinte. Jesus selbst hatte sein Werk und sein Leben auf der Erde vollendet. Er war derjenige, der dort hing, scheinbar leidend und zum Spott. Und doch war er derjenige, der zu seinen Lebzeiten die Hochzeitskleider verteilt hatte, der sein Wort ausgeteilt hatte, der die Missetaten der Menschen kannte und auf sich lud, ohne zu murren. Vollendet heißt auch, dass nach seinem Tod nichts mehr kommt, das er noch vollenden könnte. Gemeint ist damit zuallererst einmal, dass es nach seinem Tod und nach diesem Opfertod kein weiteres Opfer mehr gibt und geben kann. Und das war durchaus eine schwierige Nachricht. Denn wenn ein Opfer hier einmal vollendet sein soll, da taten sich doch einige Fragen auf. Keiner war es gewohnt, dass er einmal opferte und dann war tatsächlich bezahlt. Man war es mehr gewohnt, immer wieder Lämmer zu finden, die man opferte, die man tötete. Man war es gewohnt, dass der Hohepriester jedes Jahr in das Allerheiligste ging. Man war Opferzeremonien gewohnt, man kannte die Regeln. Und zu unterschiedlichen Zeiten hielt sich Israel einmal daran, zu anderen Zeiten wiederum nicht. Aber dass nun hier einmal ein Opfer vollendet sein soll, fertig sein soll, das Opferdienst abgerundet, beendet ist, das war durchaus eine andere Nachricht, die dem Volk hier mitgeteilt wurde. Und dieses Opfer war vollendet. Es gibt kein weiteres Opfer mehr. Wir haben auch gehört, dass er dort am Kreuz eben geopfert wurde, nicht für seine Sünden, sondern für unsere Sünden. Dass es kein Opfer war, das er selbst hätte geben müssen für sich selbst, sondern allein für uns. Und unsere Sünden waren auf einmal mit ihm verbunden, auf Gedeih und Verderb. Er war eine Einheit geworden mit unseren Sünden. Und deshalb gab es eben kein Gedeihen, sondern nur Verderben. Und der Vater selbst ließ ihn dort am Kreuz verderben. Und erinnern wir uns auch nochmal daran, dass er dort am Kreuz alle Sünde getragen hat. Wir haben es heute auch in 1. Johannes 1 gehört. Gott reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Da gibt es keine Art, keine Schwere, keine Sünde, die irgendwo nicht bezahlt sein könnte. Es gibt keine Ausnahme, es gibt nichts, was fehlt. Selbst die schwerste Sünde, die wir uns vorstellen können, hat dort Jesus hinaufgetragen. Wir empfinden es ja manchmal ungerecht, gerade dann, wenn wir eben solche schwere Sünden nicht begangen haben. Zum Beispiel, wenn wir niemanden körperlich umgebracht haben. Dann erscheint es uns sehr merkwürdig, wenn ein aggressiver Mörder plötzlich seinen Glauben bekennt und wir sollen uns vorstellen, dass Jesus auch für den da bezahlt hat. War das nicht viel mehr, viel schwerer? Aber nein, Jesus hatte alle Sünden getragen. Mögen sie auch noch so schwer sein. Das heißt eben Vollendung. Da gibt es nichts, was nachher noch einmal bezahlt werden muss. Da gibt es nichts extra Schweres, für das ein extra Schärflein in den Kasten gelegt werden muss. Kein extra Geld. Keine Ablassbriefe, die man nachher noch braucht. Nein, Erlösung ist ein einmaliger Akt, der abgeschlossen und vollendet ist. Jesus hat dort am Kreuz bezahlt für unsere Sünden. Ich hoffe, dass wir mit diesen Gedanken wieder in dieser Szene angelangt sind. Und heute wollen wir im Grunde relativ einfach nur drei Worte betrachten, diese aber relativ genau. Und wir gehen nun auf den zweiten Teil dieses Verses, in dem es heißt, und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Das erste Wort, was wir herauspicken wollen, ist das kleine Wörtchen, zwei Buchstaben, er. Man kann es leicht übersehen, weil wir wollen heute genau hinschauen in diese Worte, in diesen Vers. Er neigte das Haupt und übergab seinen Geist. Gemeint ist hier Jesus, Jesus selbst. Jesus neigte sein Haupt und dann übergab er seinen Geist. Jesus tut hier zwei Dinge und mehr nicht. Er neigt sein Haupt und er übergibt seinen Geist. Wenn wir, ich weiß nicht, ob jemand das einmal in echt erleben musste, aber wenn wir einmal einen Menschen beim Sterben beobachten oder einmal zuschauen müssen vielleicht, wenn ein Mensch stirbt, dann können wir etwas beobachten, dass Menschen am Ende ihres Lebens ihren Geist aufgeben, dass das Leben aus dem Körper schwindet und dann neigt sich das Haupt oder verharrt zumindest regungslos. Medizinisch ist es so, dass wir Menschen sterben und dann bekommt die Schwerkraft eben Macht über unseren Kopf. Und wenn wir irgendwo sind, wo die Schwerkraft den Kopf nach unten zieht, dann fällt der Kopf nach unten. Mir ist das einmal in ganz erschreckender Weise in meinem eigenen Leben aufgefallen, dass ich mal meinen Arm betäubt hatte in einer lokalen Operation. Und wenn man gewohnt ist, seinen Arm immer selbst zu bewegen und dann der Arm betäubt war und mir der Arzt nachher sagte, halten Sie mit der linken Hand Ihren rechten Arm fest. Und irgendwann instinktiv lässt man die linke Hand weg. Was dann passiert, ist schrecklich. Wenn man keine Kontrolle über einen Körperteil hat, der Arm sackt so schnell und so unkontrolliert nach unten, man glaubt es kaum. Wenn keine Kraft mehr in diesen Muskeln ist, gewinnt die Schwerkraft. Und das passiert auch, wenn ein Mensch normalerweise stirbt. Er sackt dahin, er fällt. Und wenn er irgendwo sitzt oder liegt, dann ist es in der Regel der Kopf, der sich neigt. Bei Jesus war das aber anders. Nicht die Schwerkraft hatte seinen Kopf gepackt. Nicht die Naturgewalten hatten ihn im Griff. Auch nicht irgendwelche Engel, Dämonen oder gar der Satan. Noch nicht einmal in diesem schwächsten Moment, und vergegenwärtigen wir das, noch nicht einmal in dieser allerhöchsten vorstellbaren körperlichen Last gewann der Satan Macht über Jesus oder irgendjemand anders. Es gab zwar den Anschein, aber dennoch blieb alles unter der Herrschaft Christi. Es ist ganz wichtig zu verstehen, dass Satan nie auch nur eine Sekunde Macht bekam über Jesus. Er konnte nicht über ihn herrschen, noch nicht einmal in seinem Tod. Und Jesus selbst war es, der hier aktiv handelte und den Plan des Vaters wirklich bis zur letzten Minute, bis zur letzten Sekunde, wenn wir immer genauer werden wollen, dann sogar wirklich bis zur Millisekunde exakt den Plan Gottes ausführte. Das ist wahre Präzision. Jesus hatte längst bewiesen, dass er die Naturgewalten unter Kontrolle bringen konnte. Er hatte Stürme kontrolliert. Er war über Wasser gelaufen. Er hatte Essen aus dem Nichts geschaffen. Wenn wir genau hingucken, dann hat er gar alles geschaffen. Alles war durch seine Hand geschaffen. Selbst das Stückchen Holz, an dem er hing, war geschaffen durch ihn. All dies tat er als der starke Jesus, sondern hätte sagen können, ja, im Vollbesitz seiner Kräfte, da konnte er dies ja tun. Unbeeinflusst von den äußeren Umständen. Hier am Kreuz erscheint er uns aber anders. Er erscheint uns schwach, scheinbar gemartert und hilflos. Aber Jesus war nie wirklich schwach, geschwächt. Sein Leib war sichtbar geschwächt. Aber dadurch hat er nie die Macht verloren, sein Leben zu lassen. Zu herrschen darüber, wann er stirbt und wann der Plan Gottes vollendet wird. Lasst euch doch einfach mal durch diese Aussage ermutigen. Sehen wir daran, wie groß die Macht Gottes ist? Können wir hier nicht fröhlich mit einstimmen und Gott zujubeln, wenn wir seine Taten sehen, seine großen Taten sehen? Gegen alle Widerstände erfüllt er seinen Plan. Und diejenigen, die in Gottes Armee stehen, die auch an seinem Plan arbeiten, erfahren dieselbe Stärkung. Wir wissen es. Er spricht es uns zu. So zum Beispiel in Römer 8 oder in Epheser 2. Gott erfüllt seinen Plan. Was auch immer sich in unseren Weg stellt, erst wenn Jesus seine Kraft von uns zieht, dann wird es schwierig. Dann bekommt die Schwerkraft Macht über uns. Glauben wir doch, dass wenn er sich selbst im Tod noch kontrollieren konnte, unser Leben nie aus den Fugen gerät. Ich meine damit nicht, dass Jesus uns wie Marionetten durchs Theater schiebt. Nein, sondern eher so wie ein Embryo mit Plan und System im Bauch heranreift. So reift auch unser Leben unter der Kontrolle Gottes. Wir bewegen uns selbst, wir tun viele Dinge, aber immer unter seiner Führung, unter seiner Vorbereitung, in seiner Macht. Genauso hat er ja auch sein Leben geführt. Ich meine damit kontrolliert, beherrscht, bestimmt, zielgerichtet. Er hat auch wirklich alles vorbereitet. Gott hat in dem Moment, in dem wir jämmerlich aussehen, schon die Auferstehung unserer gereinigten Seele vorbereitet. Wir haben es im ersten Petrusbrief heute gesehen. Da ist Hoffnung. Da ist ein Ziel, wo unser Leben hingeht. Nicht alles ist vollendet hier auf der Erde. Aber da ist ein Ziel, das vor uns liegt, auf das wir zugetrieben werden vom Heiligen Geist und mit einer Hoffnung, die wir eben nicht sehen können, aber die da ist. Und diese wird getrieben von einer Macht, von einer Person, die selbst diese Macht im Tod noch hatte. Ich habe mich einmal gefragt in den Überlegungen, was Paulus dachte, als er zum ersten Mal gesteinigt wurde. Das ist vielleicht ein Gedankenspiel. Normalerweise starb man bei einer Steinigung recht jämmerlich. Wenn wir einmal Stephanus nehmen, dann hatte er diese Qual, seine erste Steinigung, nicht überlebt. Was konnte man denken, wenn die Steine auf einen prasseln sollten, wenn klar war, jetzt wird geworfen? Sicher gab es in diesem Moment nur eine kleine Hoffnung auf das Leben und viel Erwartung des Todes. Was dachten wohl all die Märtyrer, die heute gekrönt im Himmel sind? Alle haben auf ihren Herrn vertraut, der den idealen Zeitpunkt für ihr Leben und ihren Tod perfekt bestimmte. Genauso wie er selbst für seinen eigenen Tod den idealen Zeitpunkt bestimmte. Wie wunderbar muss dieser Herr sein, wenn die Angriffe kommen. Auch wenn wir nicht alle Fragen beantworten können. Aber wie wunderbar muss dieser Gott planen, wenn es um unser Leben geht. Wenn ich irgendwie könnte, dann würde ich gerne jeden Menschen dazu nötigen, diesen Zwang einmal anzunehmen, sein Leben von Gott planen zu lassen. Diese Herrlichkeit und diesen Plan einmal kennenzulernen. Und auf unserem Weg in diese Hoffnung müssen wir Christen aber auch etwas Wichtiges verstehen. Nämlich, dass die uneingeschränkte Macht tatsächlich so uneingeschränkt ist, dass sie auch in unserem Leben manchmal wie ein Fremdkörper wirkt. Wenn wir diesen Gedanken noch einmal kurz weiterführen wollen und die drei Freunde von Daniel nehmen. Sie hatten auch einmal so etwas wie eine Steinigung im übertragenen Sinn zu ertragen. Sie hatten die Aussicht vor sich, in einen Feuerofen geworfen zu werden, weil sie Nebukadnezar nicht anbeten wollten. Das Allerwichtigste heute aus unserer Sicht ist aber zu verstehen, dass diese Männer nicht aus irgendwelchen eigenmächtigen Motiven herausgerettet wurden. Sie hätten den Tod auch angenommen, wenn Gott es so verfügt hätte. Ihr könnt gerne einmal Daniel 3, Vers 16 aufschlagen und darin lesen. Das Leben, das diese drei Männer hatten, war sowieso in der Hand Gottes. Und alles, was sie erwarteten, kam von ihm. Auch wenn Nebukadnezar sich viel einfallen ließ, sich stark aufzuspielen. Das Gute kam nur von Gott. Aber lesen wir einmal diesen Vers, Daniel 3, Vers 16. Daniel 3, Vers 16, Seite 917. Sadrach, Mesach und Abednego antworteten und sprachen zum König Nebukadnezar: Wir haben es nicht nötig, dir darauf ein Wort zu erwidern. Was war vorgefallen? Nebukadnezar hat es auf die Spitze getrieben und hatte gesagt: Und wer ist der Gott, der euch aus meiner Hand erretten könnte? Gibt es da einen Gott? Was habt ihr für einen schwachen Gott? Wer kann das überhaupt noch schaffen? Ich bin doch der Mächtigste der Welt. Das war das Höchste, das war die Spitze. Er hatte Gott hier zitiert und in seiner Macht kritisiert. Und daraufhin haben die drei Männer gesagt: Wir haben es nicht nötig, dir darauf ein Wort zu erwidern. Wenn du dich mit Gott anlegst, gut, dann mach dies. Aber wir werden dir dazu sicher nichts sagen. Wir werden dir dazu keinen Kommentar abgeben. Du hast dich mit Gott angelegt. Aber jetzt kommt noch etwas. Wenn es so sein soll, unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem glühenden Feuerofen erretten. Und er wird uns bestimmt aus deiner Hand erretten, o König. Und auch wenn es nicht so sein soll, so wisse, o König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und auch das goldene Bild nicht anbeten werden, das du aufgestellt hast. Egal was passiert, wenn es so ist, dann werden wir in dem Feuerofen verbrennen. Wenn es nicht so ist, dann wird Gott uns erretten. Das prägte die Männer in dem Moment, als es um Leben und Tod ging. Wollten die Männer dies? Haben sie sich selbst in diese Situation gebracht? Nein, keineswegs. Da gab es keine Anzeichen. Sie kannten nichts dafür, sie taten nichts dafür. So ein Plan der Berater von Nebukadnezar, die sich zusammenriefen, um Daniel anzugreifen, diese Götzenstatue aufzustellen und einen verpflichtenden Götzendienst einzuführen. Die Männer trieben das nicht, aber sie kamen nun in diese Situation. Was hielt sie aber in dieser Situation im Leben und bei Gott? Der Glaube und das Vertrauen darauf, dass egal was passiert, ob es denn gut sei oder ob es nicht gut sei, allein in der Hand Gottes liegt. Tatsächlich stärkt es auch unseren Glauben sehr, zu wissen, dass Gott die Kontrolle nie aufgibt und auch die Macht über den Tod alle Zeit behält. Und es ähnelt uns in diesem Bild ja sehr daran, wie Jesus an dieser Stelle sein Leben in die Hände seines Vaters übergab. So wie die drei Freunde auch darauf vertrauten, dass die Rettung nun von Gott kommen soll. Jetzt wollen wir das zweite Wort betrachten. Das zweite Wort aus diesem Abschnitt ist übergab. Das heißt, und er neigte sein Haupt und übergab den Geist. Und wir wollen uns diesem Wort einmal etwas systematisch nähern. Und zunächst einmal einen Vers in Johannes 5, Vers 26 aufschlagen. Johannes 5, Vers 26. Dort heißt es, denn wie der Vater das Leben in sich selbst hat, genau so hat er auch dem Sohne verliehen, das Leben in sich selbst zu haben. So wie der Vater das Leben in sich selbst hat, so hat er es auch dem Sohn verliehen. Nun zunächst einmal entnehmen wir diesem Vers und diesem Gedanken, dass Jesus sein Leben vom Vater verliehen bekam. Jesus bekam völlige Kontrolle, bekam Macht über das Leben, über sein Leben, mit der gleichen Macht, wie Gott sie hat. Gemeint ist natürlich hier das Leben auf Erden als Mensch. Macht und Leben als Gott hatte er bereits viel vorher. Bereits bei der Grundlegung der Welt wissen wir, dass Jesus Macht hatte und schuf und lebte. Aber hier ist gemeint in diesem Leben auf Erden. Da hat er die Macht bekommen über das Leben, so wie Gott Macht hat über das Leben. Er selbst hatte sich entäußert, er hatte Menschengestalt angenommen und lebte als Mensch auf der Erde, so wie es der Vater für ihn geplant hatte. Und jetzt schauen wir noch einmal weiter im Johannesevangelium, in Johannes 10, in den Vers 18. Hier geht es noch einmal um das Leben. Niemand nimmt es von mir, also nimmt das Leben von mir, sondern ich lasse es von mir aus. Ich habe Vollmacht, es zu lassen und habe Vollmacht, es wieder zu nehmen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater empfangen. Niemand konnte die Macht über das Leben von Jesus erhalten. Und es erklärt auch noch einmal den Vers 5, das Kapitel, den Vers in Johannes 5, Vers 26 noch einmal näher. Jesus hatte die Macht über sein Leben vom Vater. Und er hatte ihm die Macht gegeben und die Sicherheit, dass niemand dieses Leben rauben konnte. Niemand bekam Macht über sein Leben. So hatte nur er selbst die Macht, die Autorität, sein Leben zu geben. Zum Abschluss wollen wir uns noch einmal drei Stellen aus dem Römerbrief zu diesem Thema anschauen. halten wir zunächst einmal fest, dass Jesus selbst hier von dem Vater eingesetzt war, sein Leben zu geben und sein Leben zu lassen. Und zunächst sollten wir einmal wissen, warum er eigentlich dieses Leben ließ. Und wir lesen Römer 5, Vers 8. Vielleicht ein sehr bekannter Vers, sehr oft zitiert. Gott aber beweist seine Liebe gegen uns damit, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Und halten wir einmal fest, wie erstaunlich es eigentlich ist, dass als Beleg für die Liebe Gottes angeführt wird, dass Christus für uns gestorben ist. Man hätte ja vermuten können, dass an dieser Stelle steht, dass Gott seine Liebe darin beweist, dass Christus auferstanden ist. Wir sind es vielleicht gewohnt, als Christen in einer Auferstehungshoffnung zu leben. Das ist sehr wichtig zu verstehen, dass der Beweis der Liebe Gottes in seinem Tod begründet ist. Darin begründet ist, dass er sein Leben lässt. Wir haben es bereits im Eingang auch schon erwähnt. Er hat dort am Kreuz für uns gelitten. Er hat uns dort vor Augen gehalten und unsere Sünden auf sich liegen gehabt, auf sich genommen. Das war die Liebe, die er uns an dieser Stelle beweist. Es ist im Grunde ein Moment, an dem wir tief durchatmen müssen. Jesu Tod war eine Liebestat, ein Beweis, eine Kraft. Das sollten wir festhalten. Christus beweist seine Liebe darin, dass er starb. Es war keine technische Tat, es war auch keine technische Voraussetzung für die Auferstehung oder eine Vorbereitung oder etwas, wo er eben durch musste. Nein, es war tatsächlich eine Liebestat. Es war der Beweis seiner Liebe. Und wenn wir dann im Römerbrief weiterlesen, dann sehen wir ja in Kapitel 8 die Aussagen, dass uns eben nichts von der Liebe Christi trennen kann. Dass es eben diese Liebe ist, die uns bindet. Und manche Menschen verstehen diesen Vers völlig falsch und denken, dass sie nichts von ihrer Liebe zu Christus trennen kann. Dann sieht das Ganze aus, als würde im Leben alles Mögliche auf sie reinprasseln und sozusagen das Band, das sie mit Christus geschlossen haben, kann nicht getrennt werden. Aber lesen wir es in Römer 8, Vers 35. Wer will, kann das gerne aufschlagen. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Das ist ein Band, das andersrum funktioniert. Wie hatte Christus seine Liebe bewiesen? Wir haben es gehört. Dadurch, dass er eben starb. Und damit heißt das nichts anderes in Römer 8, Vers 35. Wer will uns denn trennen von dem Tod, den Christus erlitt? Wer will uns denn trennen dadurch, dass er sich geopfert hat? Dass einmal ein Opfer geschehen ist? Wer will denn andere Opfer beibringen, andere Zeichen? Wer will denn Angriffe? Wer will denn trennen den Christus von uns? Die Liebe ist doch schon bewiesen. Sie ist doch schon am Kreuz bewiesen. Soll jetzt Trübsal kommen? Soll jetzt Angst kommen? Soll Verfolgung kommen? Soll Hunger kommen? Wird es das Opfer auflösen? Wird es die Liebe auflösen? Wird es den Tod auflösen? Wer hat denn Kontrolle über alle diese Dinge? Es gibt nur eine Antwort. Nichts. Nichts kann dies behindern und trennen, was Christus dort in Liebe getan hat. Und wenn wir wollen, können wir mit einem kleinen Rückschritt auch im Römerbrief in Kapitel 5 sehen, wie uns diese Liebe denn im Leben erhalten wird. Da lesen wir in Römer 5, Vers 5, dass die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen ist, hineingegossen ist, durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Der Heilige Geist versichert uns doch immer und immer wieder darin, dass Christus nicht einfach so starb, sondern für uns. Wenn Kinder in armen Gegenden zu essen haben, diesen Gedanken können wir vielleicht nur nachvollziehen, wenn wir uns Leute wirklich in armen Gegenden einmal vorstellen. Wenn sie zu essen bekommen, dann sind sie doch stolz auf ihren Vater, der ihnen das Essen besorgt. Oder auf die Mutter oder wer auch immer ihnen das Essen beigebracht hatte. Und wir können genauso stolz sein, dass der Heilige Geist uns ernährt und wach hält, dass er uns immer wieder füttert, dass wir eben das vor Augen haben, dass die Liebe Gottes sichtbar ist darin, dass Christus für uns gestorben ist. Als wir noch Sünder waren, so dass diese Liebe keiner von uns rauben kann. Das ist es doch, was er immer wieder uns vor Augen hält. Und dadurch erscheint uns ja auch Christus immer mehr als der zentrale, als der einzige Mensch, als der einzige, um den es sich lohnt, unseren Glauben zu stärken und zu festigen. Wir sehen, er hat sein Leben erhalten von Gott. Er hat seinen Auftrag aufgeführt zu Lebzeiten und er lässt es und gibt es nun zurück. Welch ein mächtiges Bild und welch ein mächtiges Vorbild auch für unser Leben. Auch wir erhalten aus unserer Sicht Leben von Gott. Und er selbst ist es, der dieses Leben durch unsere Leiden, durch unsere Freuden, durch unser Leben erhält und am Ende einlöst. Auch er ist der, der am Ende uns in die Gemeinschaft mit sich führt. Nun zum Abschluss noch das dritte Wort, das wir hier betrachten wollen. Und dieses dritte Wort ist Geist. Zunächst einmal möchte ich eine Frage stellen. Jesus übergab den Geist. Welchen Geist übergab Jesus denn, als er starb? Es gibt eine Theorie, die zunächst recht charmant klingt, die besagt, dass Jesus hier den Heiligen Geist übergab. Das wäre an sich erst einmal ganz logisch. Jesus verstirbt und macht den Weg frei für den Heiligen Geist, der dann zu den Jüngern und der Kirche kommt. Einige Theologen haben diese Theorie gerne angenommen und verbreitet. Aber ich bin mir sicher, dass das hier nicht gemeint ist. Denn dann müssten wir erst einmal Johannes 20, Vers 22 mit dieser Stelle in Einklang bringen. Dort heißt es nämlich, und es war nach seiner Auferstehung, als er den Jüngern erschienen ist, er redet mit den Jüngern und sagt, und nachdem er das gesagt hat, hauchte er sie an und sprach zu ihnen, empfangt Heiligen Geist. Empfangt Heiligen Geist. Also das Senden und das Übergeben des Heiligen Geistes liegt später. Das ist hier nicht gemeint. Hier am Kreuz, als Jesus seinen Geist übergab, war nicht vom Heiligen Geist die Rede. Dieser kam erst durch den auferstandenen Jesus viel später. Jesus übergab hier einen anderen Geist. Gemeint ist tatsächlich seinen Lebensgeist, der ganz unserem Geist, also unserer unvergänglichen Seele entspricht. Diesen Geist übergab er dem Vater. Auch wir haben eine unvergängliche Seele, deren Bestimmung bei Gott liegt. Die eigentliche Frage unserer Seele ist ja, was passiert mit ihr, wenn unser Leib mit all seinen guten Funktionen die Kontrolle über den Geist verliert? Ich meine damit nicht, dass der Leib immer den Geist kontrolliert, sondern dass wir im Leib viel kontrollieren können, was unseren Geist, was unsere Seele beeinflusst. Wir können mit unserem Leib unsere Seele beschmutzen, wir können gute Dinge tun, wir können unseren Geist bestärken, bekräftigen, uns freuen. Die Frage ist, was passiert nun mit diesem Geist nach dem Tod? Und hier ist Jesus uns in der Beantwortung eine große Hilfe. Im Tod, da bekam er die Macht des Vaters zu spüren. Da übergab er seinen Geist in die Hände des Vaters. Er ließ die Kontrolle. Er ließ die Kontrolle über diesen Geist sein. Und Gott selbst übernahm die Kontrolle über seinen Geist. Und so ist es auch in unserem Leben. Wir wissen, dass Gott Jesus aktiv auferweckt. Auch in unserem Leben ist es so, dass unser Geist aktiv von Gott auferweckt wird. wenn wir unseren Geist dahin fahren lassen, dann ist er in der Hand Gottes, unseres Vaters. Er erhält uns und er kontrolliert auch dann unseren Geist, wenn wir in größter Schwäche sind. Bis zu diesem Moment, wo wir irgendwann mal unseren Geist in die Hände Gottes übernehmen müssen, haben wir noch einiges zu bewältigen. Und wir wissen ja, dass in hoffnungslosen Situationen Menschen, wenn sie nicht mehr weiterkommen, zu einer vielleicht unangenehmen Art und Weise neigen. Je weniger man ausrichten kann, desto lauter schreit man in der Regel. Meistens stimmt es ja so. Und Kinder sind immer ein gutes Beispiel dafür, wenn sie nicht mehr weiterkommen, wenn sie keine Möglichkeit mehr haben, irgendetwas zu tun, dann fangen sie an zu schreien. Und so kommt uns doch manchmal auch der Satan vor, wenn er in unserem Leben nichts mehr ausrichten kann. Dann fängt er an zu schreien. Und manchmal ist unser Leben ein Angeschrienwerden von Satan. Ein Angebrülltwerden von einem, der eigentlich weiß, dass er diesen Kampf nicht gewinnen kann. Denn wir haben es heute bereits gesagt, in wessen Händen liegt unser Geist? Unser Geist liegt in den Händen Gottes allein. So wie Jesus kontrolliert seinen Geist übergab, so kontrolliert der Heilige Geist unseren Geist und übergibt ihn in die Hände Gottes, auf dass er ihn uns bewahrt und in seine Gemeinschaft führt. Amen.